hast du diese Woche auch eine E-Mail bekommen von einer renommierten Zürcher Anwaltskanzlei?
Ob ich da dringend welche Daten abladen habe, der Dropbox.
Ja, genau. Also, es ist ein E-Mail. Wir haben zwei E-Mail erreicht und beide E-Mail sind von einer bekannten Zürcher Anwaltskanzlei gekommen und mit der allgemeinen Kanzlei-E-Mail-Adresse von dieser Kanzlei. Also nicht
Erstens
irgendein
das,
E-Mail-Fake.
ja, und auch mit dem Futter von dieser Kanzlei.
Und auch gezeichnet von einer Person, die in dieser Kanzlei arbeitet, von dem administrativen Personal. Und also wirklich schon fast ein bisschen tailor-made an andere Anwälte verschickt. Und ich meine, das Erste, wenn man so E-Mail bekommt, gehe ich eigentlich immer mit dem Cursor auf die Absende-E-Mail-Adresse und dann tut ihm einen kleinen Pop-up nochmal auf. Und dann siehst du, ob es wirklich eine Domain ist, wo man vertrauen kann. Und das ist die Domain von dieser Anwaltskanzlei gewesen. Und man ist später worden bei irgendeiner Vergleichsvereinbarung soll mit der Dropbox abladen. Und dann ist noch das Nachfolge-E-Mail gekommen, irgendwie im Sinn von, ja, wir haben den falschen Link geschickt oder so, das sei jetzt richtig, wir können es jetzt abladen, das sei wichtig, dass man es abladen. Und Gottlob natürlich nicht passiert, weil Anwälte ja in der Regel nicht mit Dropbox vertrauliche Sachen verschicken und teilen. Das ist mal die erste Warnung gewesen, was noch nicht perfekt war. Und ich habe einfach keinen Kontext zu einem aktuellen Fall von mir erkannt. Und darum habe ich dann das unterlassen, versucht, der Kanzlei anzuläuten. Und das war also den ganzen Nachmittag dann besetzt gewesen.
Da
Und
meinst du,
dann
haben
ist
alle
mit,
Bienen gestürmt?
genau, es ist nachher eine Korrektur-Mail gekommen an alle bekannten Absender, dass das nicht von ihnen ist. Und dass man kann zusichern, dass nie auf die Serverinfrastruktur von dieser Kanzlei zugegriffen worden ist. Aber was ist offenbar gelungen? Es ist gelungen, eine E-Mail-Adresse von dieser Kanzlei zu übernehmen.
Ja, also was mich verdächtig gestimmt hat, ist losgelöst vom Umstand, dass es eine Dropbox war, ist Beschriftung von der Datei gewesen. Die hat eine Fallnummer gehabt und dann ist gestanden der Gerichtsbescheid Vergleich. Und Gerichtsbescheid ist ja deutsche Terminologie, nicht im Schweizer Recht heimisch. Von dem her ist dann eigentlich für mich klar gewesen, dass ich das jetzt so nicht abladen. Aber
Genau.
eben, man muss es genau anschauen. Man kann sich, vor allem wenn man einen direkten Kontext hat, nicht denken, ich lasse es mal ab und schaue, was es ist.
Also eben, wenn kann eine E-Mail-Adresse von einer Kanzlei übernommen werden, hat man entweder das Passwort erraten, das Passwort ist nicht besonders gut geschützt gewesen, oder insbesondere hat man vermutlich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet, dass man bei einem Fernzugriff auf eine E-Mail-Adresse einen zweiten Faktor in der Regel vom Mobile braucht. Man wüsste ja nicht, was passiert wäre, wenn man auf die Dropbox geklickt hätte. Aber das Befürchten ist natürlich, dass es eine Ransomware-Attacke ist, wo man dann sich würde zumindest einen Installer oder etwas Ähnliches abladen, wo dann könnte sozusagen ein Tor öffnen für den Angreifer, zum Anfangen deine IT-Umgebung ausschnüffeln und anfangen, Verschlüsselungstechniken einzurichten.
Ja, wir haben jetzt auch gerade wieder scheinbar bei der Zürcher Kantonalbank so einen Fall, wo sie irgendwie scheinbar Kundendaten können absaugen. Ja, ist die Frage, wie man zukünftig mit so Sachen wollen umgehen wollen. Hast du
Genau,
da
also,
irgendeine Idee, Gregi?
genau, es ist einfach sicher bei jedem E-Mail, wo man auf irgendetwas muss klicken, sei es ein Link, entweder ein Download-Link oder ein Anhang, sollte auftun. Natürlich eben zuerst auf die Absendeadresse schauen, wenn ich es beschrieben habe, ob die Domain vertrauenswürdig ist, aber das langt eben nicht immer und sonst sich eben auch fragen, stimmt das im Kontext? Erwarte ich von dieser Partei in meinem Fall etwas? Und das muss das Prüfungsschema sein und im Zweifelsfall halt anrufen und fragen, ob das E-Mail wirklich von dieser Kanzlei kommt.
Also, ich habe auch schon ein Telefon bekommen, wo ich das gefragt worden bin. Und ich habe jetzt auch gerade das Sekretariat geschult, dass man auf keinen Fall unbedacht einfach etwas runterlässt, was von einer Kanzlei kommt.
Genau, wir haben da gerade die Schulung sozusagen aktualisiert auf dem konkreten Fall und eben einfach auch nochmal. Also, wir haben das, die Zwei-Faktor-Identifizierung für die E-Mail-Adresse, dass man dort wirklich sich, das ist sicher einer, das ist eigentlich der wirksamste Schutz, um zu verhindern, dass eine E-Mail-Adresse übernommen wird.
Dann haben wir eine Rückmeldung bekommen vom Yannick Reber. Vielen Dank. Ich möchte Sie schnell vorhalten, Grigi. Ich beziehe mich auf Ihren Podcast Nummer 632, wo Sie gegen Ende erwähnen, eine Bestrafung wegen ungerechtfertigter Zeugnisverweigerung nach Artikel 292 StGB könne nur einmal erfolgen. Das scheint nicht der aktuellen Praxis zu entsprechen. Das Obergericht hat zum Beispiel kürzlich eine mehrfache Bestrafung hinsichtlich der gleichen Verfügung im Hinblick auf ein ungerechtfertigtes Ausstellen eines Arbeitszeugnisses geschützt. Voraussetzung vor der wiederholten Bestrafung ist aber mitunter das erneute Androhen der Strafe, Strafanzeige. Da verwies er auf einen Obergerichtsentscheid, SU. Weißt du, warum SU, Gregi?
Ja, ich glaube, SB ist Vergehen und Verbrechen und SU ist, glaube ich, Übertretung, oder?
Ja, genau. Also ein SU-Entscheid 190024, ein Entscheid vom 9. April 2020. Was meinst du zu der Sichtweise von Yannick?
Okay, aber ich glaube, wir können uns noch retten, oder? Ich glaube, wenn er das so beschreibt, dann ist das möglicherweise auf ein Dauerdelikt gemeint, dass man da den unrechtmäßigen Zustand aufrechterhält durch das Nicht-Ausstellen von einem Arbeitszeugnis und bei einem Zustandsdelikt, und ich denke, eine Verweigerung von einer Zeugenaussage ist so ein Zustandsdelikt, ist die Lehrmeinung schon, zumindest ein Teil von der Lehrmeinung, und ich glaube auch vom Basler, dass man dann neben sie dem hat. Sich muss eben dort sein bewenden, oder? Dass man dort einfach verweigern und die Verweigerung wird bestraft. Wenn man dann weiter verweigert, tut man immer noch das Gleiche weiter verweigern. Es ist nicht eine neue Situation, die geschaffen wird und ein unrechtmäßiger Zustand, den man aufrechterhält.
Also das Unrecht ist wie mit der Tathandlung abgeschlossen. Kann man das so sagen?
Würde ich meinen, ja.
Auf jeden Fall sehr cooles Feedback. Vielen Dank. Dann hast du mir ganz empört in die Pflege gemeldet, dass du unschöne Erfahrungen gemacht hast in Winterthur.
Ja, ich hatte einen Picke-Einsatz wieder mal. Letzte Woche. Und habe am Morgen 19 Uhr das Telefon bekommen, Kantonspolizei Winterthur, für eine Verhaftung, für einen BM-Fall, notwendige Verteidigung. Da bin ich dort hin und die haben jetzt das neue Bezirksgebäude. Bist du jetzt schon gewesen, im neuen Bezirksgebäude?
Ja, oder erst im Gefängnis?
Ja.
Erst im Gefängnis, ja.
Im Gefängnis, genau. Also im Gefängnis habe ich auch schon Geschichten gehört, aber ich bin vor...
Geschichten von Anwälten, die in der Zelle vergessen wurden.
Ganz genau, ja. Und da kommst du vorne rein, eigentlich der Eingang ist der gleiche, aber der Zutritt ist jetzt anders. Also zuerst mal sehr bedauerlich, dass die liebenswerte Frau Iseli nicht mehr rum ist, die einem immer sehr freundlich empfangen hat und wo man es gut einvernehmen hat. Jetzt sind dort die Kantonspolizisten in Uniform beim POZ, Glasscheiben, die ein bisschen angeht. Man wird aufgefordert, Gegenstände, Defekte, die man am Körper trägt, Uhren, ein Gürtel, in ein Kästchen zu legen und durch einen Türbogen zu laufen.
Das ist ja schon lustig. Bei den Gefängnispsychen im Winter, du hast das ja alles nicht.
Gefängnis Zürich West ist genau das Gleiche und POZ. Genau. Ich war am Warten, weil vor mir ein Herr Kollege, der glaube ich, auch einen picken Einsatz gehabt hat, die Prozedur zuerst hat müssen über sich gehen lassen. Ich bin ein bisschen vorgewarnt. Habe ich gesehen, wie der da schön die Sachen in das Körbchen legt. Und dann geht die Tür auf und dann muss erst wenn die Tür zu ist, muss er durch einen Türbogen laufen, also so einen Scanner. Wie man könnte ja, die Anwälte haben ja meistens Waffen dabei, gehen meistens bewaffnete Tiefernahmen, dass man das kann verhindern kann. Und gleichzeitig hat die gute Dame hat das Gepäck, das war ein Rucksack von dem Herrn Kollegen, genommen, hat sich Plastikhändchen angezogen und hat angefangen, den Rucksack zu durchwühlen. Man kann es nicht anders sagen, zu durchwühlen. Sie hat das Portemonnaie rausgenommen, das Portemonnaie aufgemacht, durch die Nötchen durchgestrichen, sie hat ein Brille-Etui aufgemacht und reingeschaut. Sehr penible und genaue Untersuchung vom Inhalt. Und der Herr Kollege hat das über sich ergehen lassen, hat nur gemeint, man werde wie ein Krimineller behandelt, aber hat nicht mehr gesagt. Und dann bin ich dran gekommen und ich habe gesagt, meine Taschen schauen Sie nicht hin. Ich möchte Ihnen das gerade am Anfang sagen. Es ist nicht so heldenhaft rausgekommen, wie ich am Anfang gestartet bin, aber so bin ich zumindest mal mit dem Vorsatz gestartet. Und dann haben wir aber beschieden, es ist noch ein anderer Polizist hier in der Führung, hat mir beschieden, doch, das dürfen sie, da gäbe es eine regierungsrätliche Weisung, dass das dürfen machen. Mein Hinweis auf Anwaltsgeheimnis hat kein Gehör gefunden. Man hat sich dann darauf
geeinigt. Was gibt's?
Eine regierungsrätliche Weisung, die das erlaubt und ermöglicht, Mensch, dass man darf. Dass man darf in der Tasche rumwühlen. Ich tue das dann gegen den Schluss von meinem Erlebnis, von meiner Geschichte erzählen.
Also ich komme von Griechenland, Gregi. Ich bin tiefenentspannt und mein Puls geht schon hoch.
Gut, jedenfalls habe ich mich da weiterhin versucht, standhaft zu weigern. Dann ist mir dann so verblieben, dass ich einfach meinen Laptop, mein Aufladegerät mitnehme und die Tasche bei der Polizei an der Loge lade, weil es hat keine abschliessbare, ich weiss jetzt, schimpfst du gerade, hat keine abschliessbare Behältnis gehabt, aber ich habe ja sowieso nur den Laptop
dabei. Was hast du gemacht?
Ich habe meine Tasche bei der Loge, bei der Polizei in Sicherheit bei meinen Freunden und Helfern deponiert, weil ich nicht haben will, dass sie meine Tasche anschauen.
Aber Gregi, das ist ja noch schlimmer, als sie vor dir durchsuchen zu lassen.
Ja, es hat natürlich keine berufsgeheimnisrelevante Sachen mehr im Behältnis gehabt.
Aha, du hast eigentlich das Behältnis deklariert, aber den Inhalt mitgenommen.
Genau, ich habe den Laptop mitgenommen, mein Notizbuch. Genau, ja.
Aber einfach, ich habe die letzte. Hast du dann reingeschaut?
Das haben sie nicht reingeschaut, das haben sie bei mir vermutlich nicht gewagt, weil ich schon relativ enerviert war. Mhm. Und genau, und das hat mich also doch, das hat mich bis zu einem gewissen Grad wirklich auch betroffen gemacht, mit was für ein Selbstverständnis. Behörden das Gefühl haben, sie können in unsere Mappe, also in unsere
vor allem, Mappe, wir stehen nicht freiwillig dort. Wir stehen in Erfüllung von einer staatlichen Aufgabe dort. Gewährleisten das Recht, das jedem zusteht. Und du bist aufgeboten worden. Also ich kann es nicht fassen, wie die uns behandeln.
Wenn man einem Anwalt ins Brüllen nicht wie ihr schaut, dann gibt es keine andere Erklärung mehr als es abgrundtiefes Misstrauen gegenüber den Anwälten und dem Anwalt, man könnte etwas mit dir schmuggeln. Es gibt keine andere Erklärung mehr. Punkt. Weil in einem Brille-Etwine vergisst man nicht aus Versehen Sackmesserli oder einen gefährlichen Gegenstand. Das ist nur noch pures Misstrauen. Genau, ich habe dann am Rechtsdienst.
Ich meine, was das für das ganze Klima anbelangt, wie man dann dort oben steht. Ich meine, da müsste es sich dann nicht wundern, wenn es da zu einer Wagenburg-Mentalität kommt. Ich meine, wir müssen genug professionell sein, wir müssen das können abstrahieren, wir müssen versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Aber das fällt einem je nach Situation nicht immer gleich leicht.
Genau, ich habe am gleichen Tag noch ein Mail an den Rechtsdienst von der Kantonspolizei Zürich gemacht, um Einsicht in die regierungsrätliche Weisung ersucht und um eine anfechtbare Verfügung gegen den Realakt und haben bis heute, jetzt eine Woche später, noch nichts gehört von unserem geliebten Rechtsdienst. Ich frage mal nach, ob sie meine Mail bekommen haben.
Also ich glaube, die neue verantwortliche Chefin vom Rechtsdienst ist ja eine ehemalige Staatsanwältin.
Richtig.
Finde ich jetzt nicht so schlecht, weil sie kann sich ja ein Stück weit in die Situation eindenken. Und er hat wahrscheinlich auch schon vom POZ her der ein oder andere innovierte Anwältin und Anwalt vor sich stehen gehabt, wo das hat man über sich ergehen lassen. Vielleicht ist sie auch mal im Winterthur und hat selber müssen durch den Türbogen. Ja, nein, hoffen wir, dass da mit Augenmaß doch reagiert wird. Wobei die Hoffnung ist klein, ja.
You're a dreamer, Mr. Panin, you're a dreamer.
Ja.
Ja, und dann das Supplement habe ich dann im Nachhinein erfahren, in der Erstbefragung von mir Vorhalt im Protokoll wie folgt gelautet hat und nachher korrigiert worden ist. Ich möchte das kurz vorlesen, wenn du gestattest. Sie sind berechtigt, jederzeit auf eigenes Kostenrisiko eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Sie können einen Übersetzer oder eine Übersetzerin verlangen. Ihnen wird diesbezüglich Frau XY als Übersetzerin und Herrn G. Münch als Rechtsverdrehung zur Seite gestellt.
Ist das Freudsch?
Nein, sie ist dann nachher handschriftlich vom zuständigen Polizisten als Verdrehung durch Vertretung ersetzt worden. Aber an dem Tag hat das ein bisschen Gesamtbild gepasst von meinem Erlebnis Winterthur.
Ja, es fehlt mir die Worte, Gregi. Ich verstehe das institutionelle Misstrauen nicht. Es ist ein völlig falsches Verständnis, was Verteidigung ist und wie wichtig die ist. Warum das institutionalisierte Misstrauen? Es ist ja, seit zumindest ich auf dem Platz Zürich aktiv bin, gibt es ja keinen Vorfall von irgendetwas mit einem Anwalt, Anwältin im Rahmen von einer Einvernahme. Also es ist völlig absurd. Da wird irgendein Tiger bekämpft, was es gar nicht gibt.
Jetzt bringst mich gerade noch auf den Punkt. Wir hatten, geschätzter Herr Kollege, eine letzte Diskussion gehabt über den Artikel 128 von der StPO. dort drin steht, die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet. Warum genau steht da, ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln? Warum wird die Selbstverständlichkeit ins Gesetz genommen? Steht bei der Staatsanwalt, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind in den Schranken von Gesetz der Wahrheitssuche, der Findung verpflichtet oder der
Strafverfolgung verpflichtet.
Also bringt das nicht implizit auch das Misstrauen zum Ausdruck, dass man uns Verteidigerinnen und Verteidiger muss explizit im Gesetz daran erinnern. Übrigens, Sie müssen euch dann noch als Gesetz und Standesregel halten, wenn ihr verteidigt.
Du, ich habe schon ein paar Mal gesagt, du bist wirklich ein sehr feinfühliger Leser von dieser StPO und man sieht, welchen Geist sie durchweht. Also kleine Details. Und was man ein bisschen verkennt, ist, ich meine, man würde etwas reinschmuggeln. Ich meine, wir wären unser Patent los, wir wären unseren Job los, wir hätten unsere Existenz verloren. Also, dass man wirklich ernsthaft das der Welt zutraut, haben das Gefühl, wir sind außerhalb von unserem Verstand.
Oder? Zumal eben, es gibt keine rechtsgeschichtliche Evidenz, dass das in der Schweiz je passiert wäre.
Jetzt haben wir uns völlig verquatscht, Gregi. Eigentlich haben wir ja heute wollen, den Artikel 177 StPO, das wäre Zeugeneinvernahme, den dritten Abschnitt widmen. Aber angesichts der fortgeschrittenen Stunde schlage ich vor, machen wir das nächste Mal.
Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.